Hallo, hallo, in einer neuen Folge Hundeperspektiven. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin die Lina und ich bin Hundetrainerin und Verhaltensberaterin, aktuell in Wien und online. Und ich freue mich wie immer, dass du jetzt eingeschaltet hast und dich schon auf das neue Thema freust. Und zwar freue ich mich genauso. Wir starten wie immer direkt ins Thema, bevor ich mich hier noch verplappere. Und zwar geht es heute um das Thema Hundebedürfnisse. Bedürfnisse eines Hundes. Was hat denn ein Hund eigentlich für Bedürfnisse? Warum sind die so wichtig? Und warum ist es so wichtig, einen ganzheitlichen Blick auf die Bedürfnisse des Hundes zu bewahren und nicht eben nur an reinem Problemverhalten oder an reinen Symptomen von einem Problem oder einem unerfüllten Bedürfnis zu arbeiten. Und dazu starten wir mit einem Beispiel bzw. einer Geschichte, die ich dir erzählen möchte, die mich sehr berührt und auch sehr beschäftigt hat. Und zwar hatte ich ja in München, als ich noch dort gelebt und gearbeitet habe, immer meine Hundebegegnungskurse, die waren immer sonntags. Jahrelang, die letzten 5 Jahre, 6 Jahre, habe ich diese Hundebegegnungskurse jeden Sonntag abgehalten und habe sehr, sehr viele Teams begleitet und das eine oder andere ist mir im Kopf geblieben und zwar aus diversen Gründen und einen möchte ich eben heute hier erzählen. Es ist so, dass dieser Jack Russell Terrier Mix bei mir im Training war und sehr, sehr, sehr aufgeregt war. Also es war ein Hund, der hochreaktiv war und der aus dem Auto ausgestiegen ist und sofort losgebellt hat. Also da gab es wenig Raum zum, runterkommen. Und dieser Hund hat sich im Laufe des Kurses, die Kurse sind immer 8 Wochen gegangen, hat er sich schon weiterentwickelt. Aber ich sag mal so, mir ist immer noch aufgefallen, dass dieser Hund einfach unter Daueranspannung leidet. Und das, obwohl mir die Halterin gesagt hatte, dass sie eben sogar schon medikamentös unterstützt. Das heißt, der Hund hat einen sogenannten Serotonin-Wiederaufnahmehemmer bekommen. Das wird im Humanbereich als Antidepressivum eingesetzt und bei Hunden eben, wenn es nötig ist oder bei Bedarf, eben in der Verhaltenstherapie, um die Ängste und die Angstspitzen so ein bisschen zu nehmen und einen Fuß in die Tür zu bekommen für das weitere Training. Und grundsätzlich, also mein eigener Hund hat das auch schon bekommen, als wir damals dieses Knalltrauma hatten und er wirklich gar nicht mehr vor die Tür gegangen ist. Also grundsätzlich bin ich da absolut dafür, dass man einem Hund hilft, wenn man wenn es nicht anders geht. Und lieber mit Medikamenten helfen, aber natürlich muss man dann auch trainieren. Das heißt, und da kommen wir gleich zum nächsten Punkt, aber ich erzähle die Geschichte mal weiter. Diese Menschen waren bei mir im Training und haben eben, wie gesagt, ein bisschen Fortschritte gemacht. Also ich hatte eigentlich selten Leute, die gar keine Fortschritte gemacht haben, aber es hätte auch schon ein bisschen besser laufen können, aber als Trainerin, gerade wenn ich nur im Kurs Menschen einmal die Woche sehe, ist es oft ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, was denn Menschen so die ganze Woche über machen. Das ist so ein bisschen der Nachteil an unserem Beruf, weil wir natürlich immer ein bisschen, wir können zwar viel mitgeben, aber wir wissen natürlich nicht, was so den Rest der Woche passiert und sehen den Hund ja immer nur eine Stunde pro Woche. Und für den Rest seid dann ihr praktisch verantwortlich, also die Menschen dahinter, die HalterInnen. Und diese Menschen waren dann nochmal im Kurs bei mir in der 7. Stunde. Und in der 7. Stunde habe ich einen Social Walk immer gemacht. Und zwar einen kurzen und in der 8. Stunde dann einen langen Social Walk. Und in diesem kurzen Social Walk ist diesmal der Mann mitgelaufen. Der Mann war die Male davor noch nicht da, das heißt, er hatte nichts mitbekommen vom Training und war, soweit ich das verstanden habe, auch eher nur marginal am Training beteiligt. Und wir sind dann so gegangen und der Hund hat sich für seine Verhältnisse eigentlich ganz gut verhalten. Also er konnte da auch in der Hundegruppe mitlaufen. Und dann sind wir irgendwie auf das Thema gekommen, ich weiß leider gar nicht mehr wie, aber es ging dann darum, dass eben der Hund eben schon sehr viel Problemverhalten zeigt und eben zu Hause auch seinen Knochen verteidigt, sein Futter verteidigt. Und der Mann hat dann sehr deutlich gemacht, dass das ihm natürlich gar nicht passt und hat mir dann so ganz nebenbei erzählt, dass er ihn dann halt auf den Rücken dreht. Jetzt ist es so, dass es erstmal für den einen oder anderen vielleicht nicht so schlimm klingt. Ich verbildliche das Ganze mal. Der Hund hat eine Ressource, sein Futter, und bangt um dieses Futter, weil er Angst hat, dass der Mensch ihm das wegnimmt. Und der Mensch kommt dann und will es ihm wegnehmen. Und weil er es ihn nicht wegnehmen lässt, nimmt der Mensch, packt sich den Hund, diesen kleinen Jack Russell Terrier, und drückt ihn auf den Rücken, und zwar so lange, bis dieser Hund aufgibt. Wenn man sich jetzt mal die Perspektive des Hundes anschaut und sich da mal reinversetzt und sich vorstellt, wie sich das am eigenen Leib anfühlt, dann ist das ganz schön bedrohlich. Wenn ein Mensch, der 20 Mal so groß ist wie du, dich zu Boden drücken würde auf dem Rücken, so lange, bis du nicht mehr zappelst, nicht mehr knurst, das ist schon ziemlich heftig und es zählt bei mir unter starke Gewalt. Und das kann ich und möchte ich auch nicht schönreden, das ist für mich starke körperliche Gewalt. Und ja, dieser Hund hat also ein Problem gehabt, die Hundebegegnungen und noch diverse andere Probleme, für die er nicht bei mir im Training war, er war nur bei mir im Kurs. Und dieser Hund hat angstlösende Mittel bekommen als Medikation, damit er sich besser verhält. Parallel dazu wurde er daheim regelmäßig auf den Rücken gedreht. Das ist kein bedürfnisorientierter Ansatz. Erstens mal ist es Gewalt und abgesehen davon beeinflusst es die Sicherheitsbedürfnisse des Hundes immens. Die Sicherheitsbedürfnisse sind neben den körperlichen Grundbedürfnissen, die ein Hund hat, also Schlaf, Gesundheit, Futter, Wasser, Bewegung, eine der wichtigsten Bestandteile im bedürfnisorientierten Hundetraining, in der Bedürfnispyramide, und die bilden die Basis gemeinsam mit den körperlichen Grundbedürfnissen. Weil, wenn ein Lebewesen sich nicht sicher fühlt in seiner Umgebung, wenn es ständig Ängste hat, Angst hat, dass der Mensch plötzlich wieder unberechenbar wird, wenn es ständig mit irgendwelchen Sanktionen rechnen muss, die er nicht einschätzen kann und nicht verstehen kann, wenn er nie weiß, was als nächstes passiert, wenn der Mensch komplett unstrukturiert und unberechenbar reagiert, dann nimmt das jedes Sicherheitsgefühl, was vermutlich noch nie da war, weil oft entstehen solche Probleme eben schon aus einem mangelnden Sicherheitsgefühl. Denn warum sollte ein Hund vor seinem Menschen Futter verteidigen, wenn er ihm doch vertraut, wenn er doch weiß, dass der Mensch ihm immer nur Gutes will und ihm das Futter gibt und ihn dann in Ruhe lässt? Ich rede jetzt nicht von Hunden, die seit 6 Monaten da sind. Ja, natürlich kann ein Hund, der eben gerade erst frisch angekommen ist, eben noch nicht dieses Vertrauen zu Menschen haben. Ja, 6 Monate sind ja tatsächlich gar keine Zeit. Aber natürlich längerfristig ist es schon so, dass wenn ich jetzt einen Hund 7 Jahre habe und der verteidigt massiv Futter von mir, also wenn ich neben dem langlauf, wenn der gerade frisst, dann sollte ich doch schauen, wie kann ich da die Sicherheitsbedürfnisse des Hundes besser erfüllen, sodass der sich auch wohlfühlt bei mir daheim. Das kann auch eine ganz einfache Lösung, kann auch sein, ich lasse den Hund einfach in Frieden, wenn er frisst. Eine andere Lösung kann eben sein, dass ich dem immer was Angenehmes hinzufüge. Also zum Beispiel, wenn der sein Trockenfutter frisst, dass ich dem immer ein Würstel erstmal von 5 Meter Entfernung dazu werfe. Gesetzt im Fall, er verteidigt noch kein nicht massiv Ressourcen, bitte dann immer einen Trainer dazu holen. Das möchte ich jetzt nicht hier als Universal-Tipp in den Raum stellen und das nicht dazu gesagt haben. Aber nichtsdestotrotz geht es halt darum, dass der Hund eine Erwartungssicherheit hat. Und wenn er die nicht bekommt, ja, wie sollen denn dann die anderen Sachen funktionieren? Wie soll er denn, wenn er zu Hause dauernd Angst hat, dass er auf dem Rücken gedreht wird, wie soll denn eine Hundebegegnung funktionieren? Da ist ja, das Grundgerüst steht ja noch nicht. Die Basisbedürfnisse stehen nicht. Dann kommt noch raus, der Hund frisst schlecht oder hat irgendwie 3 Krankheiten und irgendwelche Würmer. Ja, und dann soll dieser Hund sich gescheit verhalten in Hundebegegnungen, ohne irgendwie auszurasten, ohne eine kurze Zündschnur zu haben. Nee, so funktioniert das nicht. Da komme ich trainingstechnisch weiter, aber ich komme nie dahin, wo ich hinkommen würde, wenn ich auch auf die Grundbedürfnisse, auf die Sicherheitsbedürfnisse schaue. Und auch auf die sozialen Bedürfnisse, das ist nämlich die dritte Ebene, die man noch sich anschaut. Und zwar ist es natürlich ganz wichtig, zusätzlich zum Sicherheitsbedürfnis, ja, also dass der Hund sich sicher fühlt, sich einen Rückzugsort hat, sich wohlfühlt in der Umgebung, in der er ist, gehören natürlich auch ein zuverlässiger Sozialpartner, gegebenenfalls auch von der gleichen Spezies, also dass man Hundebuddies, Hundefreunde hat. Und dazu gehören soziale Elemente, das heißt zum Beispiel gemeinsames Spiel, gemeinsames Fressen, gemeinsames Nahrung zu sich nehmen. Ja, man sagt nicht umsonst, Liebe geht durch den Magen. Das hat einen Grund, weil dann nämlich Oxytocin ausgeschüttet wird, wenn man isst, und das wird dann wiederum mit dem Gegenüber verknüpft. Und so ist es eben total wichtig, dass auch die sozialen Bedürfnisse des Hundes weitestgehend gestillt sind und der natürlich auch mal Kontakt zu anderen Hunden haben kann. Also wenn er zum Beispiel ein Problem in Hundebegegnungen hat, aber eigentlich das Bedürfnis nach Sozialkontakten hat, dann werde ich mit einem reinen Trainingsansatz, ohne Sozialkontakte zuzulassen, natürlich moderiert und auf den Hund angepasst, aber trotzdem werde ich nicht ans Ziel kommen, weil seine sozialen Bedürfnisse nicht gestillt sind. Und auch da natürlich, ich habe es gerade schon gesagt, jeder Hund ist ein Individuum. Es gibt Hunde, die sind einfach da so ein bisschen so, naja, ich brauche jetzt nicht viel mehr als meinen Menschen und mein Fressen jeden Tag und meine Beschäftigung und meine Walkies und so. Aber es gibt eben Hunde, die durchaus sehr, sehr gerne Sozialkontakt haben. Und dann sollte ich diesen längerfristig auch möglich machen. Und eine weitere Ebene auf der sogenannten Bedürfnispyramide ist die Wertschätzung. Also Wertschätzung, Anerkennung sucht jedes Lebewesen, beziehungsweise es wird Angenehmes aufgesucht. Und jedes soziale Lebewesen mag es, wenn es Zuwendung und Anerkennung und Wertschätzung vom Gegenüber erfährt. Das ist auch übrigens einer der Gründe, warum ich nicht so ein großer Fan von dem Wort Lob bin. Es mag mir hier und da noch rausrutschen, weil ich das auch so gelernt habe. Lobe deinen Hund. Aber tatsächlich bin ich gar keine große Freundin von diesem übersteigerten Feini-Feini-Lob, was gar nicht natürlich ist. Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich sage, oh, super, hast du das gemacht, ja, dann meine ich das auch wirklich so. Wenn ich das jetzt aber aufsetze, dann klingt das anders. Ja, wenn ich gerade scheiße drauf bin und sage, hey, Feini-Feini hat so das gemacht, ja, dann ist das nicht wirklich wertschätzend und anerkennend. Dann würde ich lieber tatsächlich mit stillen Verstärkern arbeiten, und zwar mit Futter, mit Markersignal, mit Klicker. Wenn mir das nicht ehrlich über die Lippen kommt, eine Wertschätzung für mein Gegenüber, dann sollte ich es lassen. Aber dann, das muss ich jetzt als Side Note trotzdem noch sagen, wenn ich es nicht schaffe, meinen Hund wertzuschätzen, dann sollte ich mir vielleicht überlegen, ob es richtig ist, dass ich einen Hund habe. Sorry für das, aber manchmal muss ich auch meine Meinung sagen. Und der letzte Punkt ist die Selbstwirksamkeit an der Spitze der Bedürfnispyramide. Und das ist natürlich in meinen Augen immer das ultimative Ziel, dass man mit einem Hund so arbeitet, dass man ihn so trainiert, dass er selbstwirksam richtige Entscheidungen treffen kann. Natürlich alles im Rahmen. Der Hund wird jetzt nicht alleine einkaufen fahren oder auf Urlaub fahren. Das ist etwas utopisch und dann müsste man die gesamte Hundehaltung nochmal hinterfragen. Aber im Rahmen dessen, was wir eben so von ihm verlangen, was ja in der Regel schon relativ viel ist, sollte er befähigt werden, selbstwirksam Entscheidungen zu treffen. Und ich war zuletzt in St. Peter-Ording an der Nordsee und ich bin ziemlich sicher, dass jeder Hund da draußen, wenn er alleine auf Urlaub fahren könnte, sich ausrufen würde, dorthin an den Hundestrand zu fahren. Das war so wunderschön, dieser große Hundestrand. Ich habe noch nie so einen tollen Hundeort gesehen und es hat sich so schön verteilt. Also kleiner Urlaubstipp für alle, die noch nicht im Urlaub waren. Vielleicht sehen wir uns alle nächstes Jahr. Ich plane dann nämlich nochmal hinzufahren mit meinem eigenen Hund. Ich war ja mit einem anderen Hund da. Genau, so viel dazu. So, wir haben jetzt über die Bedürfnispyramide gesprochen und alle diese Bedürfnisebenen, also wenn du dir die Pyramide mal anschaust, dann siehst du, dass diese Ebenen aufeinander aufbauen. Das heißt, die Grundbedürfnisse, dann kommen die Sicherheitsbedürfnisse, die sozialen Bedürfnisse, dann kommt die Wertschätzung und dann die Selbstwirksamkeit. Und all diese Bedürfnisse bauen zwar aufeinander auf, aber sie bedingen sich gegenseitig natürlich. Also heißt, wenn ich kann parallel diese ganzen Sachen laufen lassen. Das heißt, also ich kann natürlich meinen Hund wertschätzen und gleichzeitig Sicherheit aufbauen. Ich kann soziales Kontaktliegen machen und damit auch Sicherheit aufbauen. Ich kann zum Beispiel mit meinem Hund Medical Training machen, wie zum Beispiel das Krallenkürzen mit dem Dremel. Mein Online-Kurs ist gerade in der Planung, falls du auf die Warteliste möchtest. Kleine Werbung, ich verlinke es dir in den Shownotes. Aber ich kann zum Beispiel Medical Training mit dem Hund machen und gleichzeitig auch wiederum Sicherheit aufbauen. Ja? Also Sicherheit ist ein total wichtiger Bestandteil, der, finde ich, oft so ein bisschen außer Acht gelassen wird. Und meiner Meinung nach ist das aber einer der allerwichtigsten Bausteine, auch in meiner Arbeit als Hundetrainerin und Verhaltensberaterin. Und ich schaue da auch immer genau drauf in meinen 1-zu-1-Coachings und ja, allgemein auch bei meinem eigenen Hund, dass der da eine gewisse Erwartungssicherheit hat und sich wohlfühlt in seiner Umgebung. Weil wenn er das nicht tut, dann kommen ganz schnell wieder die unerwünschten Verhaltensweisen. Ich habe ja selber einen Hund, der in der Vergangenheit relativ ängstlich war. Wir haben das jetzt eigentlich ganz gut hingekriegt. So mit den Ängsten. Genau, aber anderes Thema. So, ich habe jetzt noch eine Frage bekommen, die wollte ich noch ganz gerne hier beantworten. Und zwar war die Frage von euch auf Instagram. Ihr findet mich unter lina.risha. Da stelle ich immer Fragen zur Podcast-Folge beziehungsweise lasse euch Fragen stellen. Und eine der Fragen, die ihr mir gestellt habt, war, ob denn hinter einem Problemverhalten immer ein unerfülltes Bedürfnis steckt. Und meine Antwort lautet ja, so ist das. Und trotzdem muss man unterscheiden zwischen langfristigen Bedürfnissen, also zum Beispiel sowas wie Schlaf, Gesundheit, Ernährung, eben Sicherheit, soziale Bedürfnisse. Ja, das etabliert sich alles über einen längeren Zeitraum und zahlt natürlich aufs Verhalten ein. Also ich habe zum Beispiel nicht selten Hunde im Training, die krank sind und deswegen total überreagieren in Situationen, die sie und sonst vielleicht nur leicht überfordern würden, aber total impulsiv und ja übersteigert reagieren. weil sie halt den ganzen Tag zum Beispiel Magenweh haben. Oder wenn der Hund zum Beispiel nichts schläft, ja, auch das vor kurzem, der Hund, mit dem ich in St. Peter-Ording war, der kleine Dackel, für alle, die es auf Instagram gesehen haben, der hatte zum Beispiel an ein, zwei Tagen da zu wenig Schlaf. Und wenn der zu wenig geschlafen hat, dann haben sich seine Ängste wieder viel mehr gezeigt, weil er einfach unausgeschlafen war. Das ist wie bei uns. Und so zahlen natürlich alle Bedürfnisse, alle unerfüllten Bedürfnisse auf Problemverhalten ein. Und wenn ich mir jetzt die kurzfristigen Bedürfnisse anschaue, dann steckt auch das immer ein unerfülltes Bedürfnis hinter einem Problemverhalten. Zum Beispiel ein Hund zeigt Aggressionsverhalten an der Leine in einer Hundebegegnung. Der springt dahin, der fletscht mit den Zähnen, bellt und versucht sich diesen Hund wortwörtlich vom Leibe zu halten. Was steckt dahinter? Das unerfüllte Bedürfnis nach Abstand. Der Hund braucht in diesem Moment mehr Individualdistanz, mehr Abstand zu diesem anderen Hund. Er ist ihm zu nahe, er fühlt sich bedroht von diesem Hund auf irgendeine Art und Weise. Ja, bedroht, wenn er zum Beispiel eine Ressource hat, dann droht der andere Hund, ihm diese Ressource strittig zu machen. Bedroht im Sinne von, der Hund hat eigentlich Angst vor anderen Hunden und der andere Hund ist eben zu nah an ihm dran, sodass, und die Körpersprache ist vielleicht auch noch bedrohlich, sodass das Bedürfnis nach Abstand da ist. Das heißt, wir haben da ein unerfülltes Bedürfnis. Ein Hund, der seinen Menschen anspringt, weil er unbedingt den Ball haben möchte, der hat in diesem Moment, in diesem kurzen, klitzekleinen Moment, ja, also ich muss immer ganz genau hingucken, in diesem Moment ein unerfülltes Bedürfnis nach dem Ball. So, und jetzt ist mir auch ganz wichtig an der Stelle, nochmal ein kurzes Side-Note zu machen. Achtung, bedürfnisorientiertes Hundetraining bedeutet nicht, dass ich meinem Hund jetzt den Ball gebe, weil er hat ja jetzt ein unerfülltes Bedürfnis. So, oh, nein, Schatzi, du hast ein unerfülltes Bedürfnis. Ah, du springst mich an. Okay, dann gebe ich dir den Ball. Nein, das ist es nicht. Sondern bedürfnisorientiertes Hundetraining bedeutet, dieses Bedürfnis zu erkennen. Ja, das ist nämlich das Wichtige, weil sonst kann ich nicht trainieren. Sonst weiß ich nicht, was ich arbeiten muss mit dem Hund. Also ich erkenne dieses Bedürfnis dahinter. Aha, mein Hund will an den Ball, was ja eigentlich relativ einfach ist zu erkennen. Da gibt es durchaus noch komplexere Situationen. Aber wir nehmen jetzt mal die einfache Situation. Und der Hund will also an den Ball und springt mich an. So, mein Bedürfnis ist es aber A, dass ich nicht umfalle, B, dass mein Hund mich nicht zerkratzt und C, dass meine Hose nicht dreckig wird. Ja, kann ja sein, dass genau das mein Bedürfnis ist in dem Moment. Dann muss ich jetzt schauen, wie kann mein Bedürfnis erfüllt werden, dass ich nicht angesprungen werde und mein Hund lernt, wie er an sein Bedürfnis kommt, ohne dass ich dabei mein Bedürfnis hinten anstellen muss. Also es ist praktisch so ein Matching, ja. Also es geht darum, dem Hund beizubringen, schau mal, lass deine vier Pfoten auf den Boden, setz dich hin, stell dich hin, leg dich hin, dann kriegst du den Ball, ja. Und das ist das Wichtige daran, eben zu gucken, wie kann ich Situationen gestalten, sodass aller beteiligter Bedürfnisse befriedigt sind und es ist auch ganz klar an der Stelle, dass Bedürfnisse nicht immer befriedigt werden können. Sowohl meine können nicht immer befriedigt werden und auch das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Ich kann nicht davon ausgehen, dass mein Leben so weitergeht wie bisher, wenn ich mir einen Hund dazu hole. Auch das habe ich schon erlebt und das ist leider utopisch und ich finde es auch sehr unfair, weil dieser Hund hat sich nicht ausgesucht, bei mir zu leben und wenn er jetzt nicht damit klarkommt, dass er allein sein muss, nicht damit klarkommt, dass er in ein Restaurant mit muss, nicht damit klarkommt, dass er ins Büro mit muss, dann muss ich halt im Vorfeld einen Plan B entwickelt haben und meine Bedürfnisse gegebenenfalls mal hinten anstellen. Und genau so klar meine ich das auch. Aber es ist natürlich auch so, dass mein Hund auch mal seine Bedürfnisse hinten anstellen muss. Ich kann nicht, wenn ich im Homeoffice bin, meinen Hund 24/7 bespaßen. Und das kann der lernen. Und er kann auch Signale lernen, sowas wie Pausesignale, Entspannungssignale, Routinen, Rituale, dass er eben weiß, okay, alles klar, hier spielt es jetzt nichts für mich. Ja, also auch so frustarm wie möglich, aber das sind wir wieder bei einem anderen Thema. Aber ja, natürlich muss jeder mal seine Bedürfnisse hinten anstellen und es wird nie 50-50 sein. Es wird mal der mehr geben, der weniger geben. Und meistens sind es ja eh unsere Hunde, die dann am Schluss drauf zahlen, weil sie halt alles mitmachen müssen, was wir halt so wollen. Und deswegen finde ich es durchaus legitim, wenn man da teilweise auch mal seine Bedürfnisse hinten anstellt. Aber eben, es muss dann trotzdem am Ende muss eine gute Balance da drin sein. Ja, ich glaube, ich habe soweit alles zu dem Thema gesagt, was mir so ad hoc eingefallen ist, was mir jetzt wichtig war, euch mitzugeben in dieser Folge. Und genau, ich freue mich, wenn ihr euch über das Thema austauscht und es würde mich brennend interessieren, wenn ihr so ähnliche Themen hattet mit eurem eigenen Hund oder mit Kundenhunden, wie ich erzählt habe, also wie die Geschichte eingangs oder wo ihr irgendwie herausgefunden habt, ah, mein Hund hat Problem A, aber eigentlich ist da Bedürfnis C nicht erfüllt. Ja, das würde mich total interessieren, wenn ihr mir das ganz kurz auf Instagram unter meine Postings schreibt, die ich in nächster Zeit zu dem Thema rausbringe, würde ich mich mega freuen und ich freue mich auch mega über eine 5-Sterne-Bewertung. Ich freue mich sehr. Es hilft mir sehr weiter in meinem weiteren Schaffen und Gelingen. Und jetzt entlasse ich dich oder euch aus diesem Podcast. Ich freue mich aufs nächste Mal und bis dahin alles, alles Liebe. Ciao.